zum Podcast Manage Musik. Heute zur ersten Interviewfolge. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich endlich eine Interviewfolge machen kann. Und zwar mit der lieben Maria. Ich bin hier in Wien. Kurzes Update. Wir haben heute den 15. März. Corona ist ausgebrochen. Schon vor Wochen ausgebrochen, aber egal. Corona ist richtig ausgebrochen. Ich bin in Wien und bin hier zu Besuch und habe mir gedacht, ich mache direkt mal eine Interviewfolge und freue mich mega, dass ich hier wohnen darf. weil wahrscheinlich ich sonst irgendwo in Wien, wenn ich aus dem Hotel rausgeworfen werde. Genau, liebe Maria, danke, dass du da bist. Ich stelle dich mal kurz vor, damit die Leute wissen, wer du bist, was du hier machst, wie wir uns kennengelernt haben, erzähle ich dann gleich.
Also ich soll da. Ich dachte, du erzählst. Ah, okay.
Ich erzähle, wie wir uns kennengelernt haben. Aha. Du erzählst, wer du bist.
Okay, ich erzähle, wer ich bin. Also erstens, ich freue mich, dass du hier bist, weil du bist hier zu Hause bei uns in Quarantäne.
Genau.
Nichts für ungut. Wir mögen uns, Gott sei Dank. Also auch wenn die Saskia morgen nicht über die österreichischen Grenze mehr gelassen wird, kann sie immer zu uns zurückkommen und hier einfach ewig auch sich aufhalten in Wien. So sieht das aus. Ich bin die Maria Kosa. Ich bin ungarischer Abstammung und ich lebe schon ewig, also mehr als 10 Jahre, 12 Jahre in Wien. Habe auch hier studiert, Querflöte, Konzertfach. Und habe dann ein eigenes Musikinstitut aufgemacht in 2011. Schon sehr lange her. Ja, ja, ja. 2011. Beängstigend, wie wir schnell alt werden. Anyway. In 2011 habe ich mein eigenes Musikinstitut International Music Academy aufgemacht. Und eben versucht, ein bisschen mich nicht nur selbstständig zu machen, sondern auch eventuell anderen Kollegen und Kolleginnen eine faire Möglichkeit zu bieten, selbst sich etwas aufzubauen, eine Klasse aufzubauen, weil ich damals die Problematik gesehen habe, erstens, dass, ich weiß nicht, wie das euch bei euch in Deutschland ist, aber in Österreich ist es sehr schwierig, eine Anstellung bekommen in eine staatliche Musikschule, erstens, weil die Plätze irgendwie zum Teil auch wirklich unterhand weitergegeben werden. Und zweitens, weil mit einer ausländischen Herkunft hast du überhaupt keine Chance. Also ich weiß, dass nach meinem Studium habe ich mich beworben bei über 40 Musikschulen und keine einzigen Antwort bekommen, obwohl ich schon Unterrichtserfahrung hatte schon damals, weil ich auch schon immer privat unterrichtet habe. Und natürlich von privaten Musikschulen habe ich dann sehr wohl Einladungen erhalten, aber die Konditionen, die mir vorgelegt worden sind, die waren so abscheulich, dass ich dann, das wollte ich überhaupt nicht annehmen und es blieb mir eigentlich nichts anderes über, als etwas selbst aufzubauen und mittlerweile, ich bereue davon wirklich keinen einzigen Tag, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen einer Einrichtung, wo der Institutsleitung selbst beschäftigte und berufstätige Musiker und Musikerin ist, und eine Institutsleitung, was einfach von organisatorischen, mehrfachen organisatorischen, teilweise unnötigen Personal besteht. Und da fließen die ganzen Gehälter von den Musiklehrern dann hinein. Und deswegen sind sie schwerstens unterbezahlt und meiner Meinung nach auch wirklich schamlos ausgenutzt und ausgebeutet. Und das fand ich schon damals wirklich inakzeptabel. Finde ich auch bis heute. Und ich werde ja laufend aufgesucht von arbeitssuchenden Musikern und Musikerinnen. Und erst auf einer Seite finde ich das sehr positiv, dass sie noch immer zuversichtlich uns gegenüber und mir gegenüber sind. Auf der anderen Seite natürlich sehr traurig, dass sie nichts Besseres haben, noch immer. Ja. Ja.
Wahnsinn.
Ja, das ist schon sehr... Ja, man muss nachdenken darüber. Also da gibt es wesentliche Probleme im System und wesentliche Schwierigkeiten, die man eigentlich anders regeln
bei
müsste.
Definitiv auch. Also ich habe dieselbe Geschichte erlebt. Ich habe nicht so viele Musikschulen angeschrieben, aber als ich nach Wuppertal bin, 2015, ich habe gerade meinen Abschluss gemacht gehabt in Mainz mit 1,0, meinen Abschluss in Pädagogik gemacht mit 21, wo auch ganz viele irgendwie gesagt haben, wow, krass, du bist schon so früh mit dem Studium durch und bla. Und ich hatte ja schon zu dem Zeitpunkt 6, 7 Jahre Unterrichtserfahrung in der Musikschule von meinem Vater und dachte, hey geil, du hast einen Abschluss, du hast Unterrichtserfahrung, wie willst du dich machen?
Es wird sicher ganz locker gehen. Ja, und dann?
Genau, das war's. Ich bin dann sofort hergegangen, ich bin umgezogen und habe direkt im Oktober auch Bewerbungen rausgeschickt, per Post, per E-Mail.
Ja.
Alles, was ich finden konnte, habe ich mich beworben mit Flöte, weil ich dachte, hey, irgendwer wird sich doch freuen, einen Nachmittag für Flöte, vielleicht ab, weiß ich nicht, ab Frühjahr oder so, mir zu übergeben oder zu sagen, auch Vertretung, klasse, dann können wir sie anrufen, wenn was ist. Habe ich mitgerechnet. Ich habe damals 14 Bewerbungen rausgeschickt und ich habe von 14 Musikschulen einen Scheiß gehört. Gar nichts.
Ja, das finde ich so ärgerlich. Die melden sich nicht einmal.
Die melden sich nicht mal zurück. Ne? Und ich habe dann damals einfach entschlossen, erstmal, dass ich mich von sowas nicht abhängig machen lassen will. Ich bin allerdings mit 21 im Vollzeit-Bachelorstudium nicht in der Lage gewesen zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig.
Weil ja, natürlich, das Studium auch.
Und das Studium war mir wichtig. Und dann habe ich, es war Zufälle, dass ich dann doch irgendwie einen Nachmittag hier und einen Nachmittag da, in der einen Musikschule bin ich immer noch, die ich 2016 damals dann, also eine private, ganz kleine, sowas wie du, aber mit noch weniger Mitarbeitern, wir sind nur zu dritt, mit der Chefin zusammen, zu viert mit der Chefin, genau. Und da bin ich halt immer noch drin und da war ich damals wahnsinnig dankbar, weil ich habe natürlich nichts gehabt. Und ich hatte vorher, weiß ich nicht, 16, 17 Schüler die Woche über meinen Papa, meine eigenen Schüler, Schüler von meinem Vater, Vertretung für meinen Vater. Und ich war es gewohnt, irgendwie 3 Tage die Woche locker nachmittags ein paar Stunden zu unterrichten. Das war auch irgendwie abgeschnitten. Und man weiß so, oh ja, scheiße, wie verdiene ich jetzt mein Geld?
Genau. Ja, das ja. ist schon sehr beängstigend.
Und dementsprechend kann ich das sehr nachempfinden. Und ich habe dann dementsprechend diese 14 Bewerbungen, ich habe bis heute nichts von den meisten Musikschulen gehört. Manche kamen dann so innerhalb der Jahre dann irgendwann mal so anfragen, ja, oh, wir brauchen ganz dringend jemanden für Vertretung. Ich sage, oh, das ist ja schade. Ich habe keine Zeit mehr.
Jetzt habt ihr meine Kontaktdaten gefunden.
Jetzt könnt ihr mich, dementsprechend habe ich bei keiner der Musikschulen, die ich damals, außer der städtischen Wuppertal, da fange ich jetzt tatsächlich an, aber das ist einfach eine andere Geschichte. Aber die ganzen Privaten, die ich auch angeschrieben habe, weil ich ja aus einer Privaten komme und dachte, okay, geil, ich mache das auch so, ich werde die Privaten anschreiben, weil ich weiß, wie sehr die auf solche Kontakte angewiesen sind auch. Gerade bei so Fächern wie Flöte, wo, keine Ahnung, Wartelisten entstehen, weil kein Lehrer da ist. Ja, Pustekuchen, nix. Und dementsprechend, ich fühle mit dir. Also es ist schlimm, dass es noch nicht, sich da noch nichts geändert hat. Ja, ich erzähle mal ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist nämlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich bin ziemlich sicher, dass ich natürlich A, nicht hier sitzen würde, ohne dich nicht kennengelernt zu haben, aber auch diese
sicher
Podcast,
nicht in meine Wohnung.
Nein. Ich würde vielleicht in Wien sein, aber
ja,
nicht
bei dir. Unter Quarantäne.
Unter Quarantäne bei jemandem anderen. Nee, aber es ist witzig, weil ich hätte diesen Podcast wahrscheinlich auch nie gestartet.
Wirklich?
Ja.
Ich finde das so lieb. Oh, meine
Güte. Nee, wirklich. Also weil das, was viele, viele Leute vergessen, ist, dass es immer in Situationen, wo es einem mal nicht so gut geht, manchmal Menschen ins Leben treten, die dann da voll passen und die einfach einem so einen kleinen Stups geben. Und für die Leute, die jetzt zuhören und uns beide nicht kennen, es gibt da einen schönen Meisterkurs in Rheinsberg.
Oh, von Karen Levine.
Von Karen Levine.
Wunderbare
Falls Karen jetzt zuhört, wir haben dich ganz
Hallo,
doll
liebe Karen.
Hallo, Karen.
Wir lieben dich.
Und das war, soweit ich mich recht entsinnen kann, 2017. Als wir
war das nicht 16?
16 oder 17? 16.
Ich würde jetzt nicht mein Leben draufsetzen, aber
es könnte
ich glaube, 16. Ja.
Du hast recht, das war 2016 schon. Und ich war damals eben in so einer relativ komischen Situation, dass ich am Studieren war, ich aber irgendwie nicht so wirklich erfüllt war mit dem, was ich da mache, weil ich natürlich sehr gerne übe und sehr gerne spiele, aber irgendwie auch nicht so, dass da war, irgendwas hat gefehlt. Und es gab da ein Frühstück, wo wir uns über Instagram unterhalten haben.
Ja,
erinnerst du dich?
Ja.
Und ich habe da noch rumgesagt, nee, also ja, ist es heute
nichts für mich, nichts für mich so gut reden.
Genau,
ich erinnere mich ganz
für
genau,
mich ist es gar nichts, ich finde das alles scheiße. 360 Beiträge auf Instagram später sitze ich jetzt hier.
Und mit zwei laufenden Podcasts.
Mit
und
zwei laufenden Podcasts
und etliches. Ja, ja.
Genau, und ich glaube, ich hätte damals den Arschtritt mir nicht selber geben können.
Oh, du, beim Arschtreten bin ich ausgezeichnet.
Ja, Marie, das ist fantastisch. Wir haben uns damals auch auf Anhieb gut verstanden. Das war, glaube ich, so ein erste, wie sagt man lieber, auf den ersten Blick.
Ja.
Auf jeden Fall war es das. Und dementsprechend kann ich da nur sagen, ich glaube, ich würde keinen Podcast machen,
Weil wir uns damals nicht kennengelernt haben.
Wie schön, dass du so weit gehst. Ich bin auch unendlich stolz auf dich, meine Küki. Also die, die das nicht wissen, Saskia ist meine Küki und ich liebe sie unendlich. Und ja, wir sind Schwestern sowieso, Flötenschwestern.
Ich bin das kleine Küki-Schwester.
Und wir holen sie jetzt einfach nach Wien, beziehungsweise eventuell darf sie wirklich nicht zurück. Also
bleib ich in Wien.
Und dann machen wir jeden Tag einen neuen Podcast. Ja, aber ich finde das auch super, dass das Leben uns irgendwie aneinander gesteuert hat. Und ich finde auch wirklich super, dass du diese ganze Initiative angefangen hast mit Musikmanagement bzw. Selbstmanagement für Musiker und Musikerinnen, weil das ist ein sowas von vernachlässigten Bereich und sowas von vernachlässigtes Thema. Und ich muss mich genauso bedanken bei dir, weil wir ja an diesem gemeinsamen Projekt mit unserem Workbook sowieso schon am Arbeiten sind, und ich würde das ohne dich wahrscheinlich auch nicht zu Ende bringen, weil ich einfach selber zu faul und irgendwie schrecklich mit Deadlines bin und viel zu beschäftigt eigentlich war, bis vor kurzem.
Ja,
also ich glaube, dass unsere Zusammenarbeit einfach hervorragend ist und sehr, sehr viele werden daraus profitieren können in der nächsten Zeit. Ihr seid auch willkommen.
Herzlich.
Dafür, daraus zu profitieren, weil da gibt es wirklich noch viel zu lernen.
Ja, es gibt einfach, das ist nämlich, war ja einer der Gründe, warum ich den Podcast gestartet habe und davor den Blog. Die Idee ist ja schon viel älter.
Ja, natürlich, weiß, bei mir du, auch schon ewig. Denn,
weißt du, dass du auch mich 2018, als wir dann beim zweiten Meisterkurs zusammen waren, habe ich davon schon erzählt, dass wir darüber geredet haben, dass ich gesagt habe, mich nervt es so, dass Studenten da auf, also und die Studierenden tun mir überhaupt da sehr leid, weil sie kriegen keine Hilfe dafür. Sie werden in den Studiengang reingeworfen.
Keine nützliche, also die kriegen so vage, ja, du musst dich organisieren, okay, ja, toll.
Genau, danke.
Und wie, also wirklich keine Anleitung, keine wirklich nützliche Informationen, kein Handbuch, kein nichts, was sie anwenden können im Alltag.
Und sie werden absolut ins kalte Wasser geworfen, sie kommen aus der Schule, ich weiß selber noch, wie das war, und ich war in der Schule schon organisiert. Ich war in der Schule schon sehr organisiert.
Du bist bestimmt schon immer gut organisiert.
Ich war schon immer organisiert, aber auch ich habe, als ich dann in das Studium kam, vor allem in Wuppertal, wo ich so viel Zeit hatte auf einmal, weil in meinem Studium in Mainz war sehr gut durchgetaktet. Ich hatte Seminare, Unterricht, dann bin ich mit dem Bus natürlich jeden Tag eine Stunde hin und her gefahren, weil ich von meinen Eltern nach Mainz musste. Und dementsprechend hatte ich ein sehr durchtaktetes Studium. Da gab es nicht viel Zeit für freie Entwicklung oder so. Es war einfach sehr eng getaktet. Ich habe mein Studium in 5 statt 6 Semestern abgeschlossen. Dementsprechend war es noch enger. Und das ging aber auch nur, weil ich so gut organisiert habe. Ich hatte es sehr eilig, nach Wuppertal zu kommen. Oder überhaupt erstmal wegzukommen. Aber Wuppertal war dann halt der Ort, wo ich hingegangen bin. Und da habe ich aber auf einmal gemerkt, ich hatte Hauptfachunterricht. Ich hatte 2 Theoriestunden die Woche. Ich hatte Klavierunterricht und ich hatte so ein Professionalisierungsmodul oder so.
Also unter 10 Stunden.
Unter 10 Stunden. Und ich war auf einmal so, okay,
jetzt wird mir fad.
Was mache ich jetzt? Und dann habe ich tatsächlich erstmal das gemacht, was viele Studenten am Anfang ihres Studiums machen. Und zwar, ich habe erstmal bis 11 gepennt, bin um 12 in die Hochschule gedappt, habe 2 Stündchen geübt, habe Mittag gegessen, habe nochmal ein Stündchen geübt, bin nach Hause gefahren und wieder ins Bett gelegt.
Sehr nett. So, und deswegen ist deine Haut so schön.
Und das habe ich aber nicht lange durchgezogen, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, das erfüllt mich so gar nicht, das meine ich. Wir haben uns in so einer Zeit kennengelernt, wo ich viel Zeit hatte, aber die Zeit überhaupt nicht effektiv genutzt habe. Und das heißt jetzt ja nicht, dass man jeden Tag komplett durchtakten und durchplanen muss, aber ich hatte halt kein Ziel.
Projekte, Ziele zu haben, das ist das, was dich vorwärts bewegt. Wenn du einfach so einen Tag nach dem anderen aufstapelst, es wird einfach nur ein Haufen Langeweile daraus.
Ein Haufen Scheiß.
Genau, stinkender Scheißhaar. Das ist wirklich traurig.
Ja, und das war nämlich der Fall. Und dann habe ich da ja gemerkt, okay, irgendwie muss ich hier was ändern. Ich habe dann für mich sehr viele YouTube-Videos, also Leute, die auf YouTube sowas machen, dann einen Podcast angefangen zu hören, habe angefangen, Bücher zu lesen, habe angefangen, mir Bücher aus der Bibliothek zu leihen, die in diese Richtung Selbstmanagement, Zeitmanagement, genau.
und habe da auch sehr viel für mich rausgezogen, aber ich musste mir halt immer so die Essenz von allem rausziehen. Es war eine unfassbar große Arbeit und dass das sich irgendwann mal auszahlen würde und ich dann einen Blog mache und ich dieses ganze Wissen, was in meinem Kopf ist, in diese Artikel oder in ein Buch packen kann, auf die Idee bin ich zu dem Zeitpunkt gar nicht gekommen. Ich habe einfach erstmal nur gefressen, Infos gefressen, Podcasts konsumiert, haufenweise Podcasts konsumiert und habe damals immer gedacht, ich will einen Podcast machen. Aber ich wusste nicht, worüber. Ich wusste nicht, wer will das hören, wenn ich sage, Flöte, wie
Spiele Flöte. Ja, jeder, der nicht weiß, wie es weitergehen soll. Also
praktisch
Tausende und Tausende von Menschen.
Was soll ich machen? Ja, und dementsprechend, jetzt kommt meine Überleitung zu der Frage, wie hast du dich im Studium noch organisiert? Also du hast ja einen Übergang, der relativ kantig war wahrscheinlich von Studium in Selbstständigkeit gehabt.
Das war sofort, ja.
Und dementsprechend vermute ich, hattest du im Studium noch eine andere Art, dich zu organisieren als danach.
Ich finde das so lustig, dass unser Zugang zu dieser Endpunkt, wo wir jetzt beide sind, mit ein ziemlich gut organisiertes Leben, sage ich jetzt, bis vor kurzem. Ich muss das immer hinzufügen, weil unser Leben wurde gerade vorgestern auf den Kopf gestellt. Ja. Und wir sind jetzt einfach alle beim Staunen. Also das wird sich wahrscheinlich alles noch ein bisschen einkriegen auch. Mhm. Aber bis vor kurzem kann man sagen, bis diese ganze Corona-Krise, hatten wir beide wirklich ein sehr gut durchgedachtes System und gut organisierte Sachen. Und bei mir hat es sich ganz anders entwickelt wie bei dir. Also es ist überhaupt, weil ich hatte nicht, also ich komme von ein Land und eine Gegend und eine Familie, die nicht besonders wohlhabend waren. Und ich bin auch mit 17 ganz alleine nach Wien gezogen und ich hatte weder die finanziellen Mittel noch irgendwelche Mittel, ganz ehrlich, überhaupt mich gehen zu lassen zu können oder mir das zu leisten zu können. Ich musste sofort, ich kann mich erinnern, ich hatte ein 10 Quadratmeter großen Zimmer in einem Schwesterhaus von den deutschen Ordensschwestern und die waren super nett und ich konnte dort üben in diesem Haus, da waren nur Studentinnen und ich musste praktisch sofort für diese Unterkunft und für mein Studium und für meinen Lebensunterhalt sorgen in Wien. Und ich konnte nicht einmal wirklich Deutsch. Natürlich kommt man nach in einem deutschen Sprachraum und man denkt, ich hatte Deutschunterricht in der Schule, das wird irgendwie gehen. Und dann komme ich in Österreich an und ich habe kein Wort verstanden, weil erstens Österreichisch ist schon mal anders und Wienerisch ist überhaupt anders. Und ich war dann in der Apotheke, weil ich ein Fieber hatte und ich konnte nicht erklären wirklich, was ich habe. Und ich habe nur gehofft, dass das jetzt kein Rattengift ist, was sie mir jetzt gegeben haben und ich tatsächlich davon dann gesund werde. Also das waren wirklich heftige Zeiten. Ich erinnere mich, ich war gleich nach meinem Matura, ich habe in Budapest in Ungarn maturiert. Und gleich nach meinem Matura eigentlich nach Österreich gezogen und ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen in den ersten drei Wochen, weil ich so konzentrieren musste, dass ich überhaupt etwas verstehe. Ja. Meine ganze Unterkunftsgenossinnen dort in diesem Haus, die sprachen alle nur Deutsch. Also da war niemand, mit dem ich irgendwie nur, das waren noch andere Zeiten, jetzt sind es auch schon wesentlich mehr Menschen von überall in Wien schon und du kannst Sprachen von überall auf der Straße hören. Aber das war vor 12 Jahren noch, noch nicht einmal vor 12 Jahren war das der Fall. Nicht vor 40 Jahren, sondern vor 12 Jahren war das schon ganz anders. Und ich musste dann sofort um meinen Job sorgen und sofort um den Studium mich kümmern. Also wenn man zurückdenkt, ich habe eine sehr gute Freundin, eine super liebe Polin, die Agnieszka, die mit mir gemeinsam gewohnt hat in diesem Unterkunft. Und wir sind sehr, sehr gute Freundinnen auch bis heute. Und wir reden immer über diese Zeiten. Mhm. Es ist ein Wunder, dass wir das geschafft haben, wirklich. Wir haben von so wenig Geld gelebt und wir haben unser Haushalt dann zusammengeschlossen und wir hatten 25 Euro gemeinsam für ein Wocheneinkauf, wir zwei. Und wir haben uns super organisieren müssen, schon gleich am Anfang, einfach aus Zwang. Du musstest für jeden Tag wissen, was du einkaufst, was du kochst für uns beide. Und sie hat damals Biomedizin studiert und mein Musikzimmer war genau unter ihr Studienzimmer, sozusagen unser Wohnzimmer, wo sie gelernt hat die ganze Zeit.
Und wir haben einfach das gemeinsam irgendwie durchgelebt, diese Zeiten, dass sie oberhalb einfach nur gelernt hat und ich unterhalb nur geübt habe, jahrelang. Und dann, Gott sei Dank, konnte ich auch relativ kurzzeitig und mit der Hilfe von einer sehr lieben Freundin, die ein bisschen vor mir schon in Wien angefangen hat und eine Studienkollegin von mir war, und sie hat sich die Zeit genommen und mit mir hingesetzt und mir ein Handbuch geschrieben mit der Hand darüber, wie ich mit Privatunterricht anfangen soll.
Ach, geil.
Das waren damals noch die Zeiten vor Social Media praktisch. Also du hattest nicht dieser ganze Flow von Information und Werbungsmöglichkeiten.
Ja.
Wir haben auf flohmarkt.at Inserate schalten müssen. Mit Musikunterrichtsangebot, und sie hat mir zum Teil wirklich die Texte auch aufgeschrieben und wie ich mich anbieten soll. Und das war erst nach 2 oder 3 Jahren. Ich habe alles Mögliche an Jobs gemacht vorher. Alles, was ging, um mich zu finanzieren. Also ich hatte diesen Luxus und diese Freizeit nie eigentlich. Und ab dem 2. Studiumjahr an meinem Konservatorium habe ich eigentlich schon mit Privatunterricht begonnen, aus zwangsmäßig, weil ich einfach das Geld gebraucht habe, um zu überleben. Und ich hatte nie vor, unterrichten Vollzeit als Vollzeitbeschäftigung. Das war nie mein Plan. Ich habe immer sehr viel gereist um ganz Europa mit meinem Rucksack und meiner Flöte und war immer sehr offen für, wie spielt man in anderen Ländern, wie unterrichtet der Nachbar, was sagt ein Franzose, was sagt ein Spanier, was sagt ein jemand aus den Niederlanden. Also ich habe einfach Meinungen aufgesaugt wie ein Schwamm während meines Studiums und das dann einfach angewendet in meinem Unterricht. Aber jahrelang habe ich nicht wirklich realisiert, ich habe einfach unterrichtet, weil das eine Notwendigkeit war, keine Gedanken darüber verloren, praktisch. Und immer im Orchester gespielt und immer mit Ensemblen gespielt und immer eher, also ich habe eher eine künstlerische Karriere angestrebt, als Vollzeit jetzt mit Unterrichtstätigkeit oder mit einem Institut, Gott behüte, oh mein Gott, das kam nie im Sinne. Und in meinem letzten Studienjahr, vor meiner Abschlussprüfung, habe ich realisiert, da hatte ich über 30 Stunden in der Woche, Privatstunden, weil das einfach nur durch Mundpropaganda so sich verbreitet hat, dass ich angeblich gut unterrichte, wer weiß. Aber die ganzen Menschen waren davon überzeugt und vor allem erwachsene Unterrichter, die sowieso nicht an Musikschulen herankommen und die keine andere Möglichkeit haben, außer Privatlehrer zu suchen, weil es gab wirklich nichts, dass ich dann nach meiner Diplomprüfung einfach mich gefunden habe mit einer ganzen Menge an Menschen, die darauf angewiesen waren, dass ich sie nächste Woche auch unterrichte. Und ich konnte nicht wirklich, also wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe mich zwar bei staatlichen Musikschulen beworben, aber ich wusste schon damals, dass ich mit dieser Massen an Schülerstamm dort nicht unterbracht werden kann, weil meine Erwachsene werden nicht übernommen. Und dann habe ich eben angesucht bei privaten Angelegenheiten, also privaten Institutionen, dass ich meine bestehende Klasse einfach übertragen kann. Und sogar das hat nicht funktioniert, weil sie wollten zum Teil irgendwelche Vorgaben und Einschränkungen und wie auch immer. Das war wirklich nicht möglich. Und dann habe ich einen sehr guten Bekannten damals schon gehabt, wo ich schon zusammengearbeitet habe an unterschiedlichen Projekten. Ein Herr, ein österreichischer Herr, der mir dann geholfen hat, ein Konstrukt zu entwerfen, wo ich mein Institut unterbringen kann. Und mit diesem Konstrukt arbeiten wir auch heute.
Ja.
Also den haben wir gegründet, das Institut, in 2011 zu zweit. Und dann irgendwann hat er die Leitung übergeben auch ganz und hat sich auch absolut zurückgezogen. Das war ein Konstrukt, der er für mich aufgebaut hat. Praktisch ein sehr, sehr guter Freund von mir auch heute. Und so war es mir möglich, das alles zu machen. Alleine wäre es überhaupt nicht möglich gewesen damals. Und dann haben wir einfach angefangen mit unterschiedlichen Angeboten. In 2011 hatten wir ein Geschäftslokal relativ mittig in Wien, also in der Nähe von der Einkaufsstraße, von der Maria-Hilfer-Straße. Aber das Lokal hat sich dann nicht sehr positiv bewährt und auch die Kollegen waren sehr schwierig und ich war einfach mit Richtlinien, in welche Richtung wir überhaupt uns orientieren sollen als Institut, überhaupt unklar. Aber ich habe nie die Zeit gehabt, nachzulesen oder nachzuforschen oder nachzulernen, wie man das... Ich bin einfach ins tiefe Wasser geworfen worden, auch aus eigener Entscheidung natürlich. Also ich habe mir das auch gewünscht. Aber ich habe einfach alles durch meine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen selber lernen müssen und immer bessere, also immer auf der Suche nach besseren Lösungen, nach besseren Konstrukten und nach besseren Möglichkeiten. Und so habe ich es eigentlich by doing alles gelernt. Und nicht von Büchern und nicht von Recherche, weil ich hatte nie Zeit zu recherchieren eigentlich. Also wir waren von Anfang an auf 100% und dann irgendwann auf 200 praktisch. Und das ist wirklich, und dann kam eine sehr schwierige Zeit in 2013, wo ich ein bisschen so eine Umstellung auch dann angesteuert. Wir haben unser Geschäftslokal aufgeben müssen bei der einen Standort und die Kollegen habe ich alle gehen gelassen, weil es sowieso nicht gepasst hat, die Zusammenarbeit. Es war sehr schwierig. Ich war auch noch wahnsinnig jung und die haben mich einfach nicht ernst genommen und nicht respektiert. Dann habe ich mein gesamten Team aufgelöst sozusagen und einen neuen Geschäftslokal gesucht, einen kleineren. Im 17. Bezirk sind wir jetzt, im 17. Gemeindebezirk. Seitdem, seit 2013, haben wir ein neues Zuhause gefunden, wo wir uns auch sehr wohl fühlen, Gott sei Dank. Also bis vor kurzem, natürlich. Ich habe das gerade heute in der Früh leer geräumt und alle essentiellen Materialien und Instrumente nach Hause gebracht. Also mein Herz bricht sowieso die ganze Zeit. Aber wie auch immer, seit 2013 haben wir diesen schönen Standort und da habe ich einfach angefangen, wieder alles aufzubauen und nach neuen Kollegen und passenden Kollegen, was ein komplett anderes Thema wieder ist, zu suchen, wie schwer das ist eigentlich. In einer Stadt in Wien, wo es voll mit Musik und Musik wäre und trotzdem ist es wahnsinnig schwer, passende Lehrkräfte zu finden. Aber dann in 2015 ist meine liebe Schwester auch nach Österreich gekommen und sie ist auch Gott sei Dank Musikerin und spielt auch Flöte und Klavier, so wie ich. Und sie ist dann eingestiegen ins Familienbetrieb sozusagen und seitdem ist es wesentlich einfacher, weil wir mindestens zu zweit diese ganzen Lasten uns teilen können ein bisschen und einfach vollkommen unterschiedliche Zugänge haben, auch zu manchen Problemen und auch dadurch entstehen neue Lösungen und gute Lösungen. Und ja, also bis vor kurzem, es ging eigentlich sehr schön. Wir haben jetzt schon ein Team von insgesamt 8 Kollegen und Kolleginnen und seit vor 2 Jahren habe ich auch eine sehr liebe und hilfsbereite Assistentin, was ich nur empfehlen kann. Mein Leben hat sich auch wesentlich verändert, seitdem ich eine Assistentin habe.
Kann mich auch sehr erinnern, als du wo wir uns zum zweiten Mal im Meisterkurs getroffen haben.
Da hattest du gerade die Assistentin.
Ja. Da
oh
hast
Gott,
du sehr,
so
sehr
schön.
Ja. Es war himmlisch.
Ich bin noch immer jeden Tag dankbar für sie, wirklich, dass es sie gibt. Ja. Das ist wirklich, man muss, und für mich war es nicht einmal so schwer, eine Assistentin zu finden, weil jemand diese Tätigkeiten mindestens zum Teil, was ich zu tun habe im Institut organisatorisch, nicht machen kann, sondern für mich persönlich das Einsehen und das zur Kenntnis zu nehmen. Ich bin eine Perfektionistin und ich bin mir ganz sicher, dass wenn ich das mache, dann wird es richtig gemacht und gut und ganz genau so, wie ich es haben will. Ja. Und dann muss man das irgendwann lernen, dass auch wenn du das nicht selber machst, es wird trotzdem gut gemacht und genauso wie du das haben möchtest. Ja. Du musst halt dieser Person erklären, wie du das haben möchtest und einfach diese Tätigkeiten, die nicht zwingend notwendig sind, dass du die machst, das kann auch jemand anderer und eventuell auch noch besser machen als du. Autsch. Also das hat mir
das glaube ich dir.
Hat mir Monate an Nerven gekostet. Aber ich habe es letztendlich gelernt und seitdem ich das gelernt habe, kann ich natürlich wesentlich mehr konzentrieren darauf, was tatsächlich nur ich machen kann. Und zwar, das ist das Musizieren und das Unterrichten und das Ganze, was ich selber erledigen muss und alle anderen Erledigungen, die nicht zwingend notwendig sind,
hast du abgegeben.
Habe ich abgegeben. Und das ist eine Erkenntnis, wirklich, das ändert dein Leben grundlegend.
Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, auch für die Leute, die jetzt zum Beispiel zuhören und sagen, sie haben Bock, irgendwann sowas in die Richtung zu machen. Es ist sehr, aber es ist sehr wichtig, glaube ich, dass man versteht, dass man das einmal selber gemacht haben muss, um die Arbeit zu verstehen.
Und einzuschätzen, wie mühsam das ist, natürlich.
Ja, total. Ja. Na, weil ich dann denke, okay, ich kann mir das total gut vorstellen, das selber zu machen. Aber ich weiß auch, dass wir alle Menschen haben energetische Grenzen.
Ja.
Und das heißt aber nicht, dass man, ich sage jetzt mal, von vornherein sich direkt Leute anschafft, die das für einen machen, weil wir im selbstständigen Bereich
das, kann man sich nicht, das nicht leisten können.
Ne? Genau. Und irgendwann gibt es einen Punkt, wo man das dann kann.
Ja, und dann sollte man.
Und dann sollte man es tun.
Unbedingt.
Ja, weil es ist ja unbedingt. Wie bei Unternehmen, die sich irgendwann CEO dazu holen, weil sie sagen, okay, ich kann das jetzt nicht mehr alles.
Ja.
Und da gibt jetzt eine Person, die entscheidet für mich Dinge, die ich nicht mehr entscheiden muss. Ja, die zwar in meinem Willen passieren und in meiner Ansicht,
aber
wie ich das möchte.
Aber ich damit nicht belastet
werden. Genau, du musst dich mit der Scheiße nicht mehr rumschlagen.
Ja, du, es ist, also bei uns ist es auch so, dass natürlich werde ich immer gefragt und es gibt sowieso manche Probleme oder manche Situationen, die sowieso ich lösen muss. Also wenn es gerade sehr stinkt irgendwo, dann werde ich sowieso gerufen, um das dann zu regeln. Aber trotzdem, mindestens im alltäglichen Ablauf, bin ich jetzt nicht mehr, meine Anwesenheit ist nicht unbedingt essentiell notwendig dafür, dass das auch läuft. Und das war aber jahrelang der Fall.
Mhm.
Und es freut mich unendlich, bis vor kurzem. Ich schwöre dir. Tut mir jetzt 20 Mal dazu sagen.
Vielleicht, vielleicht machen wir gleich einen zweiten Podcast mit dem bis vor kurzem. Wie ist es jetzt? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung.
Ja, also bis vor kurzem hat das natürlich alles anders ausgeschaut, aber organisatorisch war es super durchgedacht, dieses ganze System. Ja.
Und du organisierst dich selbst analog oder mit einem Laptop?
Oh, so, bei mir ist es ein bisschen komplizierter. Komplizierter. Ich bin ein komplizierter Mensch, das ist das Problem. Nein.
Nein, kompliziert.
Das Problem war, dass ich hatte eine Weile nur alles digital.
Ja.
Und nur alles praktisch am Handy. Und dann habe ich mein Handy verloren. Und das war genau in der Zeit, wo ich hatte irgendwie 4 Lehrkräfte und 70 Schüler insgesamt. Und ich habe von einem Tag auf dem anderen mein Handy verloren. Und das war eben noch vor die Zeiten, wo du alles auf Cloud speichern kannst und auf Drive speichern kannst und sowieso. Und ich hatte nichts. Ich habe das alles in meinem Handykalender stehen gehabt und dann hatte ich kein Handy und ich wusste tatsächlich nicht, was ich als nächstes zu tun habe. Wer kommt oder wo gehe ich hin? Weil es waren noch die Zeiten, wo wir zum Teil auch noch Hausbesuche angeboten haben. Ich wusste zum Teil nicht, zu wem ich hingehen soll. Und dann stand ich vor der Tür von den falschen Personen. Das ist auch passiert, mein Gott. Die haben sich totgelacht, die Schüler darüber und wir alle. Und
also
das war trotzdem meine verlorene Arbeitszeit und Geld. Ja. Sowieso. Ja, also denen war es wesentlich lustiger als mir. Aber da habe ich gesagt, das geht nicht, das ist mir zu unsicher. Und dann habe ich eigentlich, also seitdem habe ich immer einen analogen Kalender, also ein ganz nettes Kalenderbuch, ein Wochenplaner mit Stundenauflistung, wo ich wirklich meine Stundenpläne hineinschreibe, Woche für Woche. Und parallel habe ich natürlich digital, aber natürlich alles im Drive.
Als Absicherung.
Genau, also wir haben, und vor allem, weil mein Unterrichtsplan ist in meinem analogen Kalender, aber wir betreuen ja die Unterrichtspläne von den ganzen Lehrkräften.
Das wollte ich jetzt fragen, wie macht ihr das?
In unserem Institut, und das läuft alles auf ein Kalendersystem, worauf jeder Zugriff hat und jeder bearbeiten kann, aber die Steuerung liegt eigentlich bei meiner Assistentin. Also sie kann Termine rauslöschen und alles bearbeiten und sonst die Lehrkräfte können nur deren eigenen Termine bearbeiten.
Okay.
Und die sind auch verpflichtet, die zu ändern rechtzeitig und einzutragen. Und darauf vergisst jeder dann immer wieder. Und das ist voll nett. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen ist das dann überschaubar, weil wir haben ja mehrere Unterrichtsräume. Und das ist bei uns essentiell. Wir haben ja nicht so viele Unterrichtsräume. Und das ist bei uns essentiell gewesen, bis vor kurzem, dass die Unterrichtsräume belegt sind und wie sie belegt sind und parallel belegt sind und ausgebucht sind und zu welchen Seiten noch verfügbare Räumlichkeiten gibt. Und deswegen, also diese Steuerung funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Es ist sehr überschaubar. Es kommen manchmal wirklich so Sachen, wo nicht Termine gleich aktualisiert werden, aber das kommt, glaube ich, überall vor. Also wir hatten damit noch nie größere Probleme. Ich kann das nur empfehlen bei jemandem, der einen überschaubaren, es gibt ja mittlerweile zahlreiche solche Lösungen und Programme und alles mögliche an Kalenderbearbeitungssystemen. Man muss nicht unbedingt einen sehr teuren, komplizierten und aufwendigen nehmen. Eine ganz einfache Gratislösung ist genauso gut.
Ja.
sage ich aus Erfahrung.
Ich sage ja auch immer in meinen Blogartikeln und auch jetzt in dem Podcast werde ich das auch immer wieder betonen, es gibt für jeden eine Lösung, die für ihn persönlich passt.
Ja, und man muss es ausprobieren.
Es hat keinen Sinn zu sagen, ja, ich habe das mit den Kalendern versucht und es hat nicht funktioniert.
Such weiter.
Es gibt so viele Kalendermöglichkeiten. Natürlich. Also auch schon Papierkalendermöglichkeiten, die man nehmen kann.
Ja, und analog und digital.
Digital sowieso, die ganzen Apps und die ganzen, und manche gibt es kostenlos, manche gibt es zu kaufen, dann diese ganzen To-Do-Listen-Apps, da gibt es so viele Sachen auf dem Markt, zum Teil richtig viel Bullshit dabei, aber auch sehr viele nützliche Apps, die man nutzen kann. So.
Man muss sich da ein bisschen durchkauen.
Ja, gerade wenn man, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, gerade wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, ist es immer schwierig, weil wenn ich mich für mich alleine organisieren muss, dann ist es ja nur mein Problem.
Es muss ein System sein, der zugänglich ist für jeden.
Genau.
Und relativ einfach.
Und alle genau intuitiv verstehen zu benutzen und nicht, dass da einer vor diesem Teamplaner sitzt und sagt so, was mache ich denn jetzt? Wo muss ich jetzt draufklicken?
Genau.
So, dass das einfach intuitiv funktioniert, dass die Personen wissen, ich kann da reingehen, ich kann mich da einloggen, ich kann meine Sachen eintragen und fertig.
Ja.
Ja, weil wir wollen ja, das ist ja auch etwas, was ich immer wieder höre von Leuten, ja, ich habe für sowas keine Zeit. So, und dann sitze ich da immer und sage, okay, gut, ich habe früher auch selber so ein Bullshit von mir gegeben. Das
natürlich
muss ich dann,
hast du keine Zeit, wenn du nicht einmal weißt, wofür du Zeit hast.
Genau, natürlich hast du keine Zeit. Und das Ziel von Zeitmanagement ist ja, Zeit zu sparen.
Genau, Zeit zu schaffen.
Zeit zu schaffen für Dinge, die man dann auch noch tun möchte oder für Freizeit oder für...
All diese Systeme muss man natürlich ein bisschen lernen. Die sind mittlerweile wirklich so nutzerfreundlich und so überschaubar. Absolut. Das geht in 2,5 Sekunden.
Ja.
Und dann siehst du auch wirklich deine Stunden, die du vor dem Handy hockst und nichts Gescheites machst.
Ja, da habe ich ja witzigerweise die letzte Folge, die ich hochgeladen habe, ging ja genau um dieses Thema. Wir haben alle nur 24 Stunden. Ja. Aber man könnte auch sagen, wir haben alle 24 Stunden. Das ist so verdammt viel.
So viel Zeit.
Und da kann mir keiner erzählen mit, ich habe da keine Zeit für, wenn er 6 Stunden vor Netflix hängt.
Richtig. Ja.
Oder 6 Stunden vor YouTube oder Instagram oder alles oder Facebook. Oder wenn man
manches
das,
parallel.
Oder gleichzeitig. Und ich sage dann, es ist alles cool, wenn man das mal macht, wenn man das auch bewusst tut und bewusst 6 Stunden vor Netflix hängt.
Ja,
sage ich mir, okay.
Machen will,
Aber die meisten machen es
nicht. Aber dann beschwer dich nicht.
Genau, dann heul mich nicht voll, also da bin ich auch ganz hart, heul mich nicht voll, dass du keine Zeit zum Üben findest, wenn du morgens erst um 11 Uhr aus dem Haus dackelst und ich sage so, hey Leute, aber um 8 Uhr macht die Hochschule auf, zwischen 8 und 10, früher, nicht...
menschenleer.
Menschenleer. Als ich mich auf meine Klavieraufnahmeprüfung vorbereitet habe, 2017, war ich morgens mit meinem Studienkollegen, der auch Doppelfach studiert. Ich studierte noch nicht Doppelfach, ich habe mich nur vorbereitet für die Aufnahmeprüfung. Wir waren zwischen 8 und 39 die einzigen Menschen in dieser Hochschule. Und ich habe das nicht verstanden. Mittlerweile muss ich sagen, gibt es sehr, sehr viele in den neuen Studiensemestern,
die
früher aufstehen. Was ich aber gut finde, weil jetzt ist die Hochschule um 8.30 Uhr, 8.45 Uhr schon mäßig gut gefüllt. Das heißt, die Leute kommen auf die Idee, wenn ich morgens von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr schon eine Runde gemacht habe, dann eine Mittagspause mache irgendwann und dann nachmittags nochmal 2 Stunden übe, habe ich schon 4 Stunden geübt. Das ist viel. Ja. Für die meisten ist das schon alles. Also für mich auch, bevor wenn ich 4 Stunden am Tag mit 2 Instrumenten üben kann. Bei mir liegt es nicht daran, dass ich zu spät aufstehe, sondern weil ich so viel anderen Scheiß habe. Aber das ist schon sehr praktisch. Und da kommen dann die Leute mit, ich habe mir noch keine Zeit gehabt, das zu machen. Oder auch meine Workshops dann, wenn ich dann sage, ich gebe den Workshop. Das ist irgendwie ganz blöd. Ich habe da gar keine Zeit für. Und dann sage ich, Schützelein.
Dann lernst du das nie.
Dann lernst du es nie. Ja?
Diese Systeme anzuwenden, ist finde ich, für jemanden, der freiberuflich ist oder selbstständig arbeitet, absolut essentiell.
Unumgänglich.
Es ist absolut essentiell. Du kannst das nicht viel einsparen.
Nein.
Weil entweder lernst du wirklich, dich gut zu organisieren, oder du wirst tatsächlich nie erfolgreich.
Ja.
Und ich weiß das von meiner eigenen Erfahrung.
Ja, das glaube ich.
Ich habe das selbst nicht gemacht, ewig, und es war halt wie auch immer und wann immer und der meldet sich eh.
Ja.
Und so verlierst du das meiste Potenzial, dass du darauf wartest, dass jemand sich meldet.
Ja.
Weil du die Telefonnummer dir nicht gemerkt hast. Praktisch. Oder keine Ahnung. Du hast keine Karte dabei gehabt. Ich liebe sowas.
Ja, ja.
Meine Visitenkarten sehen gerade aus. Ja.
Schade.
Geh nach Hause dann, bitte. Also es ist wirklich...
Ich bin auch, das ist auch sowas. Ich habe seit meinem 19. Lebensjahr. Damals hatte ich noch alte Visitenkarten, die verwende ich leider nicht mehr. Habe ich noch haufenweise über. Ich habe mir 500 von den scheiß Dingern bestellt, weil es war die Minimumzahl für Visitenkarten.
Je mehr du bestellst, desto günstiger sie sind.
Natürlich, aber es war die Minimumzahl. Ich konnte nicht weniger. So, und dann habe ich jetzt diesen Visitenkarten bis 2015 konnte ich die nutzen. Habe ich auch sehr viel gemacht.
Ja, und jetzt hast du eine andere.
Und dann habe ich natürlich andere gemacht, sondern davon, ich habe immer 15 Stück in meinem Portemonnaie und ich habe immer noch welche im Rucksack und im Flötenrucksack und ich habe die überall dabei, weil egal wo ich bin,
du weißt nie, was passiert.
Du weißt nie, dass jemand reinkommt und sagt, oh, haben Sie vielleicht eine Karte von sich dabei?
Nein, sorry.
Und du weißt nicht, wirklich, ob das vielleicht der Auftrag deines Lebens ist. Ja? Bei einer Mucke, wenn da jemand zu dir kommt und sagt, ja, und haben Sie eine Karte? Ich habe da eine Veranstaltung, vielleicht kriegst du 1500 Gage für diesen Auftritt und du das sagst, ich habe keine Karte dabei. Ja? Schade. Ich meine, klar, man kann seine Scheiß-Handynummer auch auf eine Serviette draufschreiben. Ja? Aber das ist unprofessionell. Und die Leute sagen dann so, okay, ja, gut. Und ich bin
da
immer
kannst
wieder...
du dann für den Auftritt sicher keine 500 Euro mehr verlangen, wenn du auf eine Serviette deine Telefonnummer weitergegeben hast. Also sorry, ein 50er vielleicht. Und dann sollst du auch noch dankbar sein. Ja.
Aber wenn ich dann überlege, ich habe irgendwie, also ich kriege auch regelmäßig dann die Frage, ja, boah, du hast ja schon Visitenkarten. Ich habe die seit 6 Jahren. Ich habe seit 6 Jahren Visitenkarten. Ich habe Visitenkarten mir angeschafft, ab dem Moment, wo ich Mucken hatte, wo Leute mit mir gesprochen haben und gesagt haben, oh, Sie haben sehr schön gespielt, haben Sie eine Karte, wenn ich Sie mal anrufen möchte. Ab dem Moment habe ich mir Visitenkarten gemacht.
Ja.
So, und genauso diese Aussage, ja, ach nee, und Social Media, und man kann es jetzt ja öffentlich sagen, ich habe eine Anfrage aus Wien, dank der lieben Maria, behalten, von der lieben Sandra Stini, die wir gestern im anderen Podcast mit interviewt haben, für einen Social Media Workshop, der wahrscheinlich online gehalten wird, wegen Corona. Aber das ist ja der Knaller, wenn man nicht überlegt, dass es Leute an Hochschulen auch immer noch nicht verstanden haben, dass du als selbstständiger Musiker ohne Social Media total am Arsch bist.
Ja, und ich finde, ja, jeder sagt, ja, ich will da nicht Stunden verbringen, damit anzuschauen, was andere gemacht haben. Schau das nicht an!
Musst du dir nicht angucken. Du musst
bitte, was tust du da herumscrollen 1000 Stunden? Das, also diese Ausrede finde ich abscheulich.
Hammer.
Ja, ich weil ich dann, oder ich fühle mich jetzt gerade nicht in der Lage, dass ich sehe, was die anderen machen. Was interessiert dich, was die anderen beschäftigen? Ich damit mit deinem Konto.
Ja, und erstmal das.
Trotzdem etwas Wertvolles
sein. Und wenn man sich dann davon so ablenken lässt, dann hast du ein ganz anderes Problem.
Natürlich ist das Social-Media-Welt nicht realistisch.
Nein,
und jede Post mit 20 Millionen Filtern auf diesen Seiten. Aber darum geht es nicht. Nein, es geht nur darum wirklich, dass du dich selbst auch präsentieren musst. Und wie du dich präsentierst, wie professionell trittst du auf, beschäftige dich mit deinen Sachen, deine Beiträge, die Herstellung von deinen. Außer du brauchst Inspiration. Ja. Dann scrolle dich herum. Ist okay.
Ja, ja.
Aber auch
aber
nicht
dann
um,
vielleicht
oh,
nicht.
Schau, die spielt schon irgendwo. Jetzt so neidisch. Was ist das für? Wieso seid ihr alle so neidisch?
Ja.
Bitte.
Ja, und ich sage, da hast du eine ganz andere Baustelle. Wenn du dich vor Instagram setzt und dich darüber aufregst, dass Leute schon erfolgreiche Gigs haben und du nicht, sage ich mir, hey, Schätzelein, dann hast du jetzt ein ganz anderes Problem und dann solltest du vielleicht auf die Idee kommen, dir einen Plan zu machen, um genau dahin zu kommen, wo du hin möchtest und nicht irgendwie die ganze Zeit in den Social Medias rumzuscrollen und dich darüber aufzuregen, weil ich nutze das eigentlich auch nur zur Inspiration. Ja, ich habe mittlerweile, ich miste, kleiner Tipp am Rande, regelmäßig meine Follower-Sachen aus, wo ich folge.
Ja, unnötige
auf Instagram.
Sachen
die mich ärgern. Sowieso, ne? Wenn ich im Feed schon sehe, oh nee, der geht mir auf den Sack, dann gehe ich direkt auf Entfolgen. Ja. Weil dann sehe ich das nicht mehr in meinem Feed.
Genau.
So. Und wenn das mal jeder machen würde, dann wäre er sich auch nicht ständig aufregen, weil natürlich folge ich keinen Magernasen, die da irgendwie die ganze Zeit nur Smoothies trinken und aussehen, als würden sie gleich abnippeln. Ja, und ich sage, oh, ich bin so fett. Ja, Überraschung. Ich meine, wenn ich mir sich die ganze Zeit sowas anguckt, ist ja klar. Oder wenn ich mir die ganze Zeit Flötisten angucken würde, die mega perfekt spielen und ich mir dann denke, das ist mit Sicherheit 50 Millionen Mal aufgenommen, bis es so klingt.
Und
ich weiß ja selber,
sowieso.
Wenn ich ein A Cappella-Video aufnehme, dann dauert das 3 Stunden, bis das so ist, wie ich das gern hätte. Und die Leute sehen aber auf dem Instagram-Kanal von mir nur das fertige Video. niemand sieht, wie viele Stunden dahinter stecken. Ja, wenn man sich mit der Clara unterhält, ist es genauso. Die sagt es auch.
Genau. Unsere liebe Freundin, die Clarissima Flut,
genau.
Auf Instagram.
Können wir auch sehr empfehlen.
Kindheitsfreundin. Und sie versucht auch, und ich finde diese Welle von Einflussern, so von Influencers, die ein bisschen auf der realistischen Seite das versuchen, alles herzuzeigen, finde ich
sehr wichtig,
sehr willkommen.
Ja, ja.
Also das ist wirklich sehr ernüchternd, weil wir sind auch alle, ich meine, wenn man jetzt meine Social-Media-Sachen jetzt anschaut, bis vor kurzem, dann kriselt dort nicht. Also das sieht alles halbwegs perfekt, passabel aus und adaptiert, weil natürlich willst du dich von deiner bestmöglichen Seite für deine potenziellen Kundschaft präsentieren.
Ja.
Aber wir sind alle nicht perfekt.
Nein.
Und die Schattenseiten sind auch da und darüber muss man auch reden und die muss man auch herzeigen.
Ja.
Und das alles realistisch zu halten, finde ich sehr, sehr wichtig in dieser Zeit.
Ja,
ja.
Auf jeden Fall. Darf man nicht in diese
Blasen,
in diese Blase, in diese Blase einsteigen. Nee, das bringt gar nichts, bringt niemandem was. Ja, danke, Maria.
Ja, liebe Saskia.
Ich würde sagen, das war ein bestimmt sehr interessantes Interview, was ich jetzt mal gleich anhören werde und gucke, was wir davon rausschneiden. Nein, rausschneiden müssen wir, glaube ich, gar nichts. Das ist einfach Real Talk. Ich bin auch voll für Real Talk. Grundsätzlich auf meinen
Plattformen. Es gibt einfach Themen, die wurden so lange nicht
totgeschwiegen
und so lange wirklich irgendwie abgeleugnet und versteckt. Und also darüber darf man nicht und vor allem nicht in der Öffentlichkeit, vor allem ja nicht gegen der und ja nicht gegen diese Organisation. Du darfst eine Meinung haben gegen alles.
Ja.
Es muss eine faire Meinung sein.
Ja, und es bringt
es muss begründet sein und es muss fair sein.
Es bringt niemandem was, ihn in die heile Welt zu heben und ihm Honig ums Maul zu schmieren. Und ich will auch niemanden, das sage ich, ich glaube in jeder Folge sage ich das gefühlt jetzt, aber ich sage es gerne nochmal, ich will niemandem Angst vor der Zukunft machen, im Gegenteil. Ich will die Leute auf was vorbereiten.
Es ist sehr wichtig, auf realistische Beine zu stehen.
Realistisch, nicht perfekt und auch nicht in der Blase. In der Käseglocke.
Die Welt sieht sowieso ganz anders aus.
Und das kann sich, so wie wir jetzt, vielleicht nehmen wir jetzt gleich noch eine Folge über Corona auf,
können
wir gleich noch machen, so wie es sich jetzt entwickelt, weiß keine Sau, was in 3 Monaten ist.
Ja.
Niemand weiß das.
Ja.
Und niemand kann sich wirklich darauf vorbereiten.
Ja,
ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die kreativ denken, sich sehr viel schneller anpassen werden, als die Leute, die wieder Käfer auf dem Rücken
mit den Ärmchen. Und die werden wieder als Gewinner letztendlich letztendlich dann bei der Ziellinie stehen.
Ja.
Sowieso diejenigen, die sich adaptieren können.
Ja, muss man.
Ja.
Also muss man immer, aber muss man vor allem jetzt und ich glaube, wir nehmen noch eine Folge auf. Wir beenden jetzt hier das Interview. Wir beenden jetzt dieses erste Interview mit der lieben Maria. Ich bin ganz, ganz froh, dass du da warst.
Vielen lieben Dank, liebe Saskia. Ich glaube, das ist nicht unser letzter Gespräch. So wie es ausschaut, eher Videokonferenz. Aber sehr gerne.
Mit Zoom-App. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört, morgens, mittags, abends. Und wir werden uns jetzt öfter hören, denn der Corona hat eingezogen und ich habe mehr oder weniger Quarantäne vor mir. Und da ich kein Mensch bin, der sich auf die Couch legt und nichts tut.
Ich meine, du kannst dich gerne auf der Couch legen und dort dann etwas aufnehmen.
Das stimmt. Ich könnte auch auf
der
Couch. Ich habe mir jetzt auch ein Clip-Mikro geholt, das heißt, ich kann mich auch auf die Couch setzen oder ich kann mich auf den Balkon pflanzen, dann kriegt ihr noch Vogelgeräusche im Hintergrund mit. Ich werde jetzt wahrscheinlich sehr viel Content produzieren, jetzt habe ich unfassbar viel Zeit. Ich kann wahrscheinlich vorproduzieren bis Weihnachten.
Genau, und ich empfehle dann euch allen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, diese Contents wirklich. Hört ihr das an? Wir wollen euch damit helfen.
Ja.
Lernt daraus, macht euch Notizen. Versucht sie anzuwenden. Natürlich in dieser Ausnahmezustand geht jetzt nicht alles, aber trotzdem versucht das mitzunehmen und daraus zu lernen, weil das ist essentiell.
Ja.
Einfach essentiell. Ja. Auch in Krisenzustände, aber auch in den ganz normalen alltäglichen Zustände. Je besser vorbereitet du bist, desto schwieriger kannst du daneben gehen.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.